Genghis Aitmatov, der Lebensweg eines Schriftstellers, von der Saku Ikeda. Genghis Aitmatov war 8 Jahre alt, als er auf dem Kasaner Bahnhof in Moskau mit seinen beiden jüngeren Schwestern und seinem kleinen Bruder in den Zug stieg. Ihre Mutter begleitete sie, aber der Vater verabschiedete sich von ihnen. Das war im Herbst 1937. »Warum fahren wir von hier fort?«, wunderte sich Genghis. Er verstand nicht, warum sein Vater, der mit der Familie nach Moskau gekommen war, um dort zu studieren, sie plötzlich zurück nach Kirgisistan schickte. Zu Hause war er ein angesehenes Gemeindemitglied und zweiter Vorsitzender der neu gegründeten Kommunistischen Partei Kirgisistans. Die stalinistischen Säuberungen hatten gerade begonnen. Es hieß, dass ihnen viele Millionen Menschenleben zum Opfer gefallen seien. Der Vater des kleinen Aitmatov wusste um die Gefahr, in der sie sich befanden, und war fest entschlossen, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Als der Zug sich langsam in Bewegung setzte, ging er nebenher und presste seine Handfläche gegen das Fenster. Der Zug wurde immer schneller und der Vater begann zu laufen. Er lief bis zum Ende des Bahnsteigs, als wolle er den Abschied bis zum letzten Moment hinauszögern. Ahnungslos winkten ihm seine Kinder zu. Sie waren sich der Bedeutung des Augenblicks nicht bewusst. Genghis Aitmatov erinnerte sich später, dass es der 1. September war. Immer wenn er in Moskau am Kasaner Bahnhof vorbeiging, dachte er daran zurück. »Vater, du wusstest genau, dass dies unser endgültiger Abschied war.« Kirgisistan mit seinen ausgedehnten Weideflächen ist ein wunderschönes Land. Das Tian-Shan-Gebirge ragt hoch auf in den strahlend blauen Himmel. Das Land ist durchzogen von kristallklaren Flüssen. Auf seinen azurblauen Seen glitzern silbern die Wellen. Überall säumen Pappeln die grünen Hügel und unzählige Sterne funkeln nachts am Firmament. Inmitten dieser Schönheit lebten die Aitmatovs in ihrem abgelegenen Heimatdorf fortan wie Ausgestoßene. Als Genghis Mutter sich bei der Partei nach dem Verbleib ihres Mannes erkundigte, sagte man ihr, er sei zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden und es sei ihm weder erlaubt, Briefe zu schreiben noch zu empfangen. Das alles war gelogen. Nur 2 Monate, nachdem sich die Familie am Bahnhof verabschiedet hatte, war er hingerichtet worden. Er wurde nur 35 Jahre alt. Als die Familie nach Kirgisistan zurückkehrte, war das jüngste Kind erst 6 Monate alt. Die Mutter war nicht gesund, aber sie musste die Familie versorgen. Sie zog die Kinder auf und arbeitete gleichzeitig als Buchhalterin in einer Kolchose. Es war eine große Belastung. Aitmatov selbst musste schon als Kind in der Landwirtschaft arbeiten. Von der Nachbarschaft wurde die Familie argwöhnisch beobachtet. Die Kinder wagten es nicht einmal, den Namen ihres Vaters laut auszusprechen. Viele im Dorf nahmen an, er müsse etwas Schlimmes getan haben, denn sonst wäre er doch nicht bestraft worden. Es gab Zeiten, in denen Genghis den Leuten nicht einmal seinen Nachnamen nennen wollte. Aber es gab auch einige im Dorf, die nicht zuließen, dass der Strudel der Ereignisse ein schlechtes Licht auf die Aitmatov-Kinder warf. Einer von ihnen war der Grundschullehrer. Er ermahnte Genghis: »Senke niemals den Blick, wenn du den Namen deines Vaters aussprichst. Hast du mich verstanden?« Diese Worte begleiteten ihn sein Leben lang. »Dieser Lehrer hat mir Mut gemacht«, sagte Aitmatov dazu. Ich traf Genghis Aitmatov zum ersten Mal 1988 in Tokio. Er reiste damals als Botschafter der vom sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow eingeführten Perestroika um die Welt. Später gehörte er dem obersten Sowjet an, dem höchsten Staatsorgan der UdSSR. In dieser Funktion setzte er sich für Glasnost ein, der humanistisch orientierten politischen Philosophie des neuen Denkens. Als ich ihm die Hand schüttelte, wusste ich sofort, dass vor mir ein Mann mit dem Mut eines Löwen stand. Sein Gesichtsausdruck verriet einen unerschrockenen Geist. Er strahlte Stärke, Leidenschaft und Empfindsamkeit aus. Aitmatov wurde genau wie ich im Jahr 1928 geboren. »Die Kindheit und Jugend unserer Generation war vom Krieg geprägt«, sagte er. »Wir mussten erfahren, welch schreckliches Leid der Krieg mit sich bringt. So viel Hunger und Schmerz. Wir haben aber auch gesehen, wie sich die Menschen aus den Trümmern der Zerstörung erheben, auf der Suche nach dem Licht eines neuen Zeitalters. Als der Zweite Weltkrieg begann, zogen alle gesunden Männer aus Eitmatovs Dorf in den Krieg. Zurück blieben nur die Alten, die Frauen und Kinder. Das Leben der Eitmatovs wurde noch beschwerlicher. Sie wohnten damals in einer verlassenen, heruntergekommenen Lehmhütte. Die Mutter war immer wieder krank. Deshalb konnten nicht alle vier Kinder zur Schule gehen. Und Chingis musste mit 14 Jahren die Schule abbrechen. Da er aber besonders gut lesen und schreiben konnte, wurde er zum Sekretär des Dorfrats bestimmt. In dieser Funktion musste er von den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern Steuern eintreiben. Für einen 14-Jährigen war dies eine sehr belastende Aufgabe, denn viele Familien hatten ihren Hauptverdiener verloren und nicht einmal genug zu essen. Am meisten aber hasste er es, den Familien die offizielle Nachricht vom Tod der im Kampf gefallenen Soldaten überbringen zu müssen. Wenn er zu denen kam, deren geliebte Menschen an der Front waren, sahen sie ihn immer in banger Erwartung an. Er nahm dann ein kleines Stück Papier aus der Tasche, etwa so groß wie seine Handfläche. Die kurze Nachricht war mit dem Siegel der sowjetischen Armee versehen. Er las sie vor und musste sie dann noch ins Kirgisische übersetzen. Die Mütter stießen einen tiefen Seufzer aus, der, wie er sagte, wie ein einstürzender Berg klang. Ein Seufzer, der von einer Woge unerträglicher Trauer durchdrungen war. »Ach, mein Sohn wird nie wieder zurückkehren. Nie wieder werde ich ihn umarmen können. Mein Sohn ist jetzt nur noch ein Blatt Papier.« Der junge Eitmatov wagte es nicht aufzuschauen, aber er konnte auch nicht einfach wieder gehen. Er fand keine Worte des Trostes. Alles, was er tun konnte, war, vor der trauernden Mutter zu stehen, während unbändiger Zorn in seinem Herzen aufstieg. »Warum nur?«, fragte er sich dann. »Bringen sich die Menschen gegenseitig um? Für wen? Sind Staaten nichts als Öfen und die Menschen ihr Brennmaterial? Und welche Macht hatte ihm den Vater für immer geraubt? Seit der ersten Begegnung haben wir uns viele Male getroffen. Im Laufe unserer breit gefächerten Diskussionen haben wir festgestellt, dass wir in vielem übereinstimmen. Der Feind des Volkes ist der Totalitarismus. Ob von links oder von rechts. Es ist der blinde und engstirnige Nationalismus. Es sind Bürokratie und Autoritarismus. Es ist der skrupellose Kommerz mit dem alleinigen Ziel, Profit zu machen. Es ist jede Art von Fanatismus. Aus dem erfahrenen Leid entwickelte Chingis innere Kraft, Tiefe und Weitsichtigkeit. »Als ich noch sehr jung war, sah ich das Leben aus einer hellen, poetischen Perspektive«, sagte Eitmatov. »Dann aber zeigte es mir seine harten, rauen, schmerzhaften, aber auch heroischen Seiten.« Egal in welch illustrer Umgebung er sich auch befand, Chingis Eitmatov vergaß niemals seine eigentliche Herkunft. Er vergaß nie, was er den einfachen Arbeiterinnen und Arbeitern schuldete, die ihn zu dem gemacht hatten, der er war. Er war der Meinung, dass wir in unserem tiefsten Inneren alle Menschen vom Land sein sollten. Niemals, sagte er, sollten wir den Geruch der Erde vergessen, denn aus ihr sprießen die zarten Blüten des Geistes. Als er noch ein Kind war, erzählte seine Großmutter väterlicherseits ihm die alten Geschichten und Legenden der Steppenvölker und sang ihm deren Volkslieder vor. Als er älter wurde, suchte er in den Werken großer Schriftstellerinnen und Schriftsteller nach Antworten auf seine Fragen über das Leben. Mit 27 nahm er sein Studium am Maxim Gorki Literaturinstitut in Moskau auf. Als er 29 Jahre alt war, veröffentlichte er die Novelle »Djamilia«. Sie erregte die Aufmerksamkeit des französischen Schriftstellers Louis Aragon, der sie als die schönste Liebesgeschichte der Welt bezeichnete. Die Verantwortung des Schriftstellers, so Chingis Eitmatov, ist es, durch eigene schmerzhafte Erfahrungen Worte zu finden für das Leiden, den Schmerz, den Glauben und die Hoffnung der Menschen. Seine Aufgabe ist es, im Namen seiner Mitmenschen zu sprechen. Alles, was in der Welt passiert, passiert mir selbst. Aitmatow wusste jahrzehntelang nichts über das Schicksal des Vaters. Seine Mutter verstarb 30 Jahre, nachdem sie sich am Bahnhof von ihm verabschiedet hatten. Aitmatow ließ ihre beiden Namen auf dem Grabstein eingravieren, um zu zeigen, dass sie dort gemeinsam ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. 20 Jahre später entdeckte man die sterblichen Überreste seines Vaters auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei in Kirgisistan. War ein Massengrab mit 138 Leichen freigelegt worden. Menschen, die 1937 einer Hinrichtung unter Stalin zum Opfer gefallen waren. Im Laufe der Zeit waren ihre Kleidung und Schuhe vollständig zerfallen. Unter den Überresten fand man auch ein Stück Papier mit einem Einschussloch. Es war eine Anklageschrift, auf der deutlich der Name Torekul Aitmatow zu lesen war. Nach 54 Jahren war Chingis Aitmatow wieder mit seinem Vater vereint.